Wir hören auf das Wort Gottes aus Offenbarung 2, die Verse 12 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: Das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue Buße. Wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna, und will ihm geben einen weißen Stein, und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Der Titel für die Predigt lautet: Das Gericht Jesu Christi in der Gemeinde von Pergamon. Mit dem Sendschreiben an Pergamon sind wir beim mittleren Teil der Sendschreiben angelangt. In der Mitte befinden sich nämlich drei Gemeinden, Pergamon, Thyatira und Sardes, die jeweils Kompromisse mit der Welt machen. Die Stadt Pergamon wird in der Bibel nur in den Sendschreiben erwähnt. Pergamon war im ersten Jahrhundert nach Christus eine wichtige Stadt in Kleinasien. Sie war die Residenz des römischen Prokonsuls in der Provinz Asia. Der Prokonsul, der führte das römische Recht aus. Pergamon war auch für die heidnischen Religionen und besonders für den Kaiserkult eine wichtige Stadt. Im Kaiserkult wurde der Kaiser als Gott verehrt. Und seit 29 vor Christus hatte Pergamon über 50 Jahre lang als einzige Stadt in Kleinasien einen Tempel für den Kaiserkult. Der Kaiserkult wurde dann mit allen anderen heidnischen Religionen verbunden. Kurzum, Pergamon war ein religiöses Zentrum für das Heidentum in Kleinasien. Nun zu den Sendschreiben. Die Sendschreiben sind alle gleich aufgebaut. Timo hat in der letzten Predigt darauf hingewiesen. Nachdem Johannes den Befehl bekommt, den Brief an die Gemeinde zu schreiben, stellt sich Jesus Christus vor. Und danach kommt der Hauptteil mit Lob und Tadel an die Gemeinde. Am Schluss folgt dann der Ruf zur Umkehr, mit einer Verheißung für die Überwinder. Und diese Struktur, die ich soeben aufgezeigt habe, wollen wir in der Predigt etwas nachempfinden. Es geht also zuerst darum, wie Jesus Christus sich vorstellt. Christus und das Schwert. Danach geht es um den Hauptteil, um den Lob und den Tadel an die Gemeinde. Die Gemeinde und das Reich des Satans. Und zum Schluss geht es um den Aufruf zur Buße und um die Verheißung an die Überwinder, Christus und die Gemeinde. Zum Ersten Christus und das Schwert. Jesus Christus stellt sich der Gemeinde mit folgenden Worten vor: Das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Damit nimmt Jesus ein Bild aus Offenbarung 1 auf, In Offenbarung 1, Vers 16 schreibt Johannes über Jesus: Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Das Schwert geht aus Jesu Mund hervor. Einen weiteren Hinweis finden wir dann in Offenbarung 19, Vers 15. Dort steht: Und aus seinem Munde, aus dem Munde Jesu, ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage, und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Mit dem Schwert im Mund vollzieht Jesus die Strafe über die Völker. Um das Bild des zweischneidigen Schwertes besser zu verstehen, schauen wir in das Alte Testament. Für uns erscheinen die Bilder, die wir in der Offenbarung sehen, oft etwas fremd. Johannes versucht, das in Worte zu fassen, was er sieht. Und dabei knüpft er an dem an, was für ihn und die Zuhörer damals bekannt ist, nämlich das Alte Testament. Für das Sendschreiben an Pergamon habe ich Jesaja 65 als einen wichtigen Paralleltext ausgemacht, den uns Dominik soeben gelesen hat. Wir werden während der Predigt immer wieder einen Blick in dieses Kapitel werfen. Nun zu Jesus und das Schwert. Ein wichtiger alttestamentlicher Text für Jesus und das Schwert ist Jesaja 11, nämlich die Verse 1 bis 6. Jesaja 11, 1 bis 6. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Der Stab bzw. das Schwert im Munde Jesu ist mit dem Richteramt verbunden. Mit dem Schwert schafft Jesus Gerechtigkeit. Das Schwert richtet sich gegen die Gewalttätigen und Gottlosen. Es ist kein willkürliches Schlagen, sondern ein gerechtes Richten. Das bringt auch das scharfe, zweischneidige Schwert zum Ausdruck. Jesu Richten ist präzise. Es ist ohne Ansehen der Person. Es ist zuverlässig und endgültig. Wir dürfen aber nicht übersehen, dass das Richten des Messias in Jesaja 11 mit dem zukünftigen Heil in Verbindung gebracht wird. Am Richten des Messias schließt sich die Zeit an, in der die Wölfe bei den Lämmern wohnen, in der Kinder mit den Löwen spielen. Und dieses friedliche Bild greift Gott in Jesaja 65 auf und sagt in Vers 17: Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Und wie wird es nun in dieser neuen Schöpfung sein? In Vers 19 heißt es: Man soll im Volk nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Und Vers 25, Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Dem Richten Jesu mit dem Schwert folgt nichts Geringeres als die neue Schöpfung. Johannes beschreibt also in der Offenbarung die Erfüllung der Prophezeiungen aus Jesaja. In Vers 19 beschreibt Johannes Jesus, wie er mit dem Schwert als Richter die Völker schlägt. Und darauf folgt dann in Kapitel 21 die neue Schöpfung. Dort wird Gott abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Offenbarung 21, Vers 4. Jesus stellt sich der Gemeinde in Pergamon als der messianische Richter vor. Er ist derjenige, der die endgültige Gerechtigkeit am Ende der Zeit aufrichten wird. Er ist der gerechte Richter. Und er schafft die ewige Gemeinschaft in der neuen Schöpfung. Für uns Gläubige ist es ein unsagbarer Trost. Nicht ein politischer Herrscher, wie zum Beispiel der Prokonsul in Pergamon, hat das letzte Wort, sondern Jesus Christus. Und so kommen wir nun zum Hauptteil des Briefes an Pergamon. Jesus sagt in Vers 13, ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Jesus Christus weiß, wo die Gemeinde wohnt. Und er weiß auch, wo der Satan wohnt. Es ist der gleiche Ort. An dem Ort, wo der Feind Gottes wütet, halten die Gläubigen am Namen Jesu fest. Licht und Finsternis prallen aufeinander und es gibt Schwierigkeiten, garantiert. Einen sehr hohen Preis hat ein gewisser Antipas bezahlt. Es wird nicht viel über Antipas berichtet. Er war ein treuer Zeuge Jesu und das war wohl der Anlass für seine Hinrichtung. Zu der Zeit, als Johannes die Offenbarung schrieb, gab es keine systematische Verfolgung von Christen. Aber die Christen wurden sehr stark bedrängt. Um 110 nach Christus schreibt zum Beispiel ein römischer Beamter an den Kaiser Trajan einen Brief. Und dieser römische Beamte, er berichtet davon, wie Christen angezeigt wurden und wie er dann mit den Christen umgegangen ist. Er schreibt, ich habe sie gefragt, ob sie Christen seien. Gestanden sie, so habe ich ihnen unter Androhung der Todesstrafe ein zweites und drittes Mal dieselbe Frage gestellt. Beharrten sie, so habe ich sie zur Hinrichtung abführen lassen. So ähnlich können wir uns die Situation von Antipas vorstellen. Aber er hat Jesus nicht verleugnet. Er blieb treu und bezahlte das mit seinem Leben. Und Jesus lobt diese Treue der Gemeinde. Im Angesicht des größten Feindes, dem Satan, halten sie am Namen Jesu fest. Jesus weiß, dass seine Gemeinde im Herrschaftsgebiet des Satans Feindseligkeit erfahren wird. Aber auch für die Christen in Pergamon und auch für uns gilt, wie für Smyrna in Offenbarung 2, Vers 10, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Es kommt nicht darauf an, wie viel wir leiden. Es kommt auch nicht darauf an, in welchem Umfeld wir als Christen und als Gemeinde leben. Ob uns die Gesellschaft gut gesonnen ist oder nicht. Es kommt darauf an, treu zu bleiben bis zum Tod. Neben dem Lob findet Jesus auch mahnende Worte gegen die Gemeinde in Pergamon. Und so sagt Jesus weiter in Vers 14, aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Die Mahnung Jesu richtet sich an die ganze Gemeinde. Der Vorwurf lautet nicht, warum sind einige in der Gemeinde vom Glauben abgefallen, sondern der Vorwurf Jesu lautet, warum werden die Untreuen in der Gemeinde geduldet? Die Gemeinde als Ganzes wird von Jesus zur Rechenschaft gezogen. Das ist Gemeinde Jesu. Wir stehen füreinander ein, aber wir tragen auch füreinander Verantwortung. Als Gemeinde legen wir vor Gott nicht Rechenschaft über jede Sünde des Einzelnen ab, aber als Gemeinde legen wir vor Gott Rechenschaft ab darüber, wie wir mit der Sünde umgehen. Dulden wir sie? Schauen wir weg? Oder sind wir bereit zur Ermahnung? Doch worin bestand nun die Lehre des Biliams und die der Nikolaiten? Beide Gruppen sind in der Gemeinde von Pergamon vorhanden. Über die Nikolaiten hat Roland bereits gesprochen und die Lehre von Biliam geht in eine sehr ähnliche Richtung. Biliam war ein heidnischer Prophet aus dem Alten Testament und der moabitische König Balak hatte Biliam angeheuert, das Volk Israel zu verfluchen. Doch Biliam gehorchte der Stimme Gottes. Und so konnte er das Volk Gottes nur segnen. Darüber war der König Balak natürlich nicht erfreut. Er wollte Israel besiegen und Biliam sollte den Fluch Gottes auf das Volk legen. Biliam konnte Israel nicht fluchen, aber er gab dem Balak einen Rat. Und dieser Rat war, die heidnischen Frauen sollten die Männer in Israel zum Götzendienst und zur Hurerei verführen. Es war kein militärischer Angriff an das Volk Israel. Es war die Vermischung vom heidnischen Götzendienst und Lebensstil mit dem Glauben an Gott. Die Lehre Biliams an Israel lautete, ihr könnt ja weiterhin Gottes auserwähltes Volk sein und gleichzeitig den Göttern der Moabitern und Midianitern dienen. Ihr könnt auch weiterhin Gott dienen und gleichzeitig unsere Bräuche von Hurerei annehmen. Biliams Rat funktionierte. Die Israeliten wurden Gott untreu und Gott schickte eine Plage unter Israel, sodass 24.000 Menschen starben, ohne dass Balak einen Krieg gegen sie führen musste. Eine Vermischung von Götzendienst und gottlosem Lebensstil ist mit dem Glauben an Gott nicht möglich. Das führt zum Bruch mit Gott. Die Lehre Biliams hatte tiefe Spuren in Israel hinterlassen. Immer wieder standen die Propheten vor der Tatsache, dass das Volk gleichzeitig Gott und anderen Göttern dienen wollte. So auch unter anderem in Jesaja 65, Vers 3, was wir gehört haben. Eine Vermischung, wie Biliam sie vorschlug, war mit Gott nicht möglich. Und sie war auch nicht in Pergamon möglich. Es ist denkbar, dass in Pergamon auch der Götzendienst und die Hurerei eine Rolle gespielt haben. Jesus geht es in Pergamon um Folgendes: Götzendienst und Hurerei sind mit der Gemeinde Jesu nicht vereinbar. Und dabei stehen Götzendienst und Hurerei für jegliche Untreue Gott gegenüber. Eine Vermischung mit der Welt und dem Glauben an Gott ist auch heute nicht möglich. Dort, wo eine andere Macht, ein Ziel oder auch ein Gegenstand einen vergleichbaren Stellenwert erhält wie Gott, praktizieren wir Götzendienst. Und dort, wo Gottes absoluter Anspruch auf das Leben des Christen durch eigene Interessen, Verwirklichungen und Befriedigungen verdrängt wird, da sind wir Gott untreu. Wir als Christen gehören Gott mit unserem Denken, Fühlen und Leben. Wir gehören allein Christus. Und deshalb kann für die Gestaltung des Lebens nur der Wille Gottes leitend sein. Der Satan kämpfte auf zwei Ebenen gegen die Gemeinde in Pergamon. Er griff sie öffentlich an, indem er Antipas töten ließ. Doch er hatte keinen Erfolg. Die Gemeinde blieb Gott treu. Dann lud er die Christen ein, sich der Gesellschaft anzupassen, unauffällig zu werden. Da hatte er Erfolg. Der Satan kämpft auch heute noch auf beiden Ebenen. Zum einen sehen wir große Verfolgungen von Christen. Und zum anderen erleben wir persönlich, wie angenehm es ist, in der Gesellschaft als Christ oder als Gemeinde gut anzukommen. Und umso größer ist die Versuchung, Kompromisse einzugehen, gleichgültig zu werden, wegzusehen. Doch Gottes Anspruch auf dein und mein Leben ist absolut. Er hat uns ganz erlöst. Und er möchte uns mit ganzem Herzen in seinen Dienst stellen. Nun kommen wir zum Aufruf der Buße und der Verheißungen an die Überwinder, Christus und die Gemeinde. Jesus sagt weiter zur Gemeinde in Pergamon: Tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Der Aufruf zur Buße richtet sich an die ganze Gemeinde. Denn die ganze Gemeinde ist dafür verantwortlich, dass sich die Irrlehren in der Gemeinde einnisten konnten. Wenn die Gemeinde die falsche Lehre aus ihrer Mitte nicht verbannt, dann wird Jesus bald über sie kommen. Er wird als derjenige kommen, wie er sich am Anfang des Briefes angekündigt hat, nämlich mit dem Schwert seines Mundes. Und das Schwert wird Jesus dann aber nicht gegen die ganze Gemeinde richten, sondern nur gegen die untreuen Gemeindeglieder. Eine Parallele finden wir wieder in Jesaja 65. In Jesaja 65, Vers 11 bis 12 heißt es: Aber ihr, die ihr den Herrn verlasst und meines heiligen Berges vergesst und dem Gad einen Tisch zurichtet und dem Meni vom Trankopfer voll einschenkt, wohlan, euch will ich mit dem Schwert, will ich dem Schwert übergeben, dass ihr euch alle zur Schlachtung hinknien müsst. Denn ich rief und ihr habt nicht geantwortet. Ich redete und ihr habt nicht gehört, sondern tatet, was mir nicht gefiel, und erwähltet, wonach ich kein Verlangen hatte. Gott richtet in Jesaja 65 sein Schwert gegen diejenigen, die durch Götzendienst untreu geworden sind. Es ist eine sehr harte Strafe Gottes. Der Blick Gottes ist dabei aber nicht auf die Vergeltung gerichtet, sondern auf die Erlösung. Der Saft, der noch in den Trauben ist, soll durch dieses Gericht gewonnen werden. Und der Saft sind diejenigen, die an Gott festhalten. Diese sollen durch das Gericht herausgestellt werden. Und so richtet Jesus auch in Pergamon den Blick auf die Überwinder. Und er sagt: Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Die Überwinder sind diejenigen, die bis zum Schluss treu bleiben. Die Verheißung, die Jesus den Überwindern gibt, ist somit eine Verheißung für die Ewigkeit. Diese Verheißungen Jesu finden ihre volle Erfüllung erst in der Wiederkunft Jesu. Und so ist auch Jesu Gericht durch das Schwert mit seiner Wiederkunft verbunden. Das schließt nicht aus, dass Jesus auch schon heute als Richter in der Gemeinde eingreifen kann. Aber der Blick ist auf die Ewigkeit gerichtet. Die Überwinder bekommen zwei Verheißungen. Zum einen das verborgene Mana und zum anderen den weißen Stein mit dem unbekannten Namen. Und beide Elemente kommen auch in Jesaja 65 wieder vor. So heißt es in Jesaja 65, Vers 13 und 14: Darum spricht Gott der Herr: Siehe, meine Knechte sollen essen, ihr aber sollt hungern. Siehe, meine Knechte sollen trinken, ihr aber sollt dürsten. Siehe, meine Knechte sollen fröhlich sein, ihr aber sollt zuschanden werden. Siehe, meine Knechte sollen vor Herzelust jauchzen, ihr aber sollt vor Herzeleid schreien und vor Jammer heulen. Gott wird seinen Knechten ein Fest vorbereiten. Es sind Anklänge an das Hochzeitsmahl in der Ewigkeit bei Gott. Jesus sagt von sich, dass er das Brot des Lebens ist, in Johannes 6. Und im Abendmahl gibt Jesus allen Gläubigen Anteil an seinem Leib, dem Brot des Lebens. Und gleichzeitig richtet Jesus den Blick auf das Hochzeitsmahl im Himmel. Dort werden alle Gläubigen in ewiger Gemeinschaft mit Jesus sein. Das verborgene Manna ist die Verheißung, am Hochzeitsmahl der Ewigkeit teilzunehmen. Alles Götzenopferfleisch, das man hier auf dieser Erde genießen kann, ist dagegen wertlos. Es lohnt sich nicht, dieses Fest mit Jesus zu verpassen, nur um in dieser Welt mitzufeiern. Der weiße Stein ist wohl als ein Abstimmungsstein zu verstehen. So wie wir für die GV eine Stimmkarte erhalten, so war das üblich, diese präparierten Steine zu verteilen. Und wer einen Stein hatte, war zur Versammlung zugelassen und durfte abstimmen. Neben dem weißen Stein gab es auch einen schwarzen Stein, um Menschen zu verurteilen. Der weiße Stein war dazu da, um Menschen freizusprechen. Die Gläubigen erhalten durch den Stein Zutritt zur Gemeinschaft mit Gott. Und sie werden freigesprochen. Das Besondere am Stein ist jedoch der unbekannte Name. Auch in Jesaja 65, Vers 15 sagt Gott, dass seine Knechte mit einem anderen Namen genannt werden als die Gottlosen, nämlich mit dem Namen des wahrhaftigen Gottes. Und in Offenbarung 19, Vers 12 schreibt Johannes über den weißen Reiter, der Jesus Christus ist, und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selber. Und in Vers 16 nennt er dann den geschriebenen Namen. Dieser lautet König aller Könige und Herr aller Herren. Der neue Name ist der Name Jesu. Er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Er spricht den Sünder frei, weil er die Sünde und den Tod überwunden hat. Er befreit den Menschen aus der Macht des Satans, weil er den Satan bezwungen hat. Jesus Christus behält den Sieg auch mitten im Revier des Satans. Er trägt seine Gemeinde durch und bewahrt die Gläubigen. Ist es nicht ein unbeschreiblicher Trost für uns Christen? Jesus Christus hat als der endgültige Richter das letzte Wort. Und er wird seine Gerechtigkeit durch das Gericht bringen. Jesus Christus lädt uns ein, in Gemeinschaft mit ihm zu sein. Er sagt, tut Buße, kommt. Und das Leben, welches er gibt, ist unvergleichbar mit dem, was die Welt uns geben kann. Jesus Christus gibt das ewige Leben. Er gibt uns den Freispruch, dass wir vor Gott treten können. Sein Name ist über all die genannt, die an ihn glauben. Ich schließe mit der wunderbaren Verheißung aus Offenbarung 21, Vers 7. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, du bist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Wir preisen dich für deinen Sieg am Kreuz und durch die Auferstehung. Danke, dass du uns teilhaben lässt an der Gemeinschaft mit Gott. Ja, du hast uns eine wunderbare Verheißung gegeben, wo wir uns freuen können. Und wir danken dir, dass du uns heute schon beistehst und uns bewahrst. Und so beten wir, Gott, sei gnädig, dass viele Menschen deiner Einladung folgen können und gerettet werden. Amen.